Kapitel 9. Kurze Welle mit langen Folgen. Zeesen im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg zählt 5.882 Einwohner. Das malerische Örtchen am gleichnamigen See mit dem Herrenhaus, in dem Gustav Gründgens, Göring-Protégé und Generalintendant der preußischen Staatstheater einst residierte, gehört seit 2003 zur Stadt Königs Wusterhausen. Das Mephisto-Haus, in Anspielung auf Gründgens Paraderolle und den Schlüsselroman von Klaus Mann, ist heute verwaist. Gründgens hatte es 1934 unter fragwürdigen Umständen von der jüdischen Familie Goldschmidt erworben. Zeesen erfreut sich im Sommer zahlreicher Besucher, aber nur wenige Badegäste werden wissen, dass von dort aus am 7. Juli 1942 ein nationalsozialistischer Auslandssender auf Kurzwelle Muslime in der arabischen Welt, Persien, Indien und in der Türkei zum Dschihad gegen Juden aufrief. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Königs Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Tötet die Juden, die euer Vermögen an sich gerissen haben und einen Anschlag auf eure Sicherheit planen. Araber Syriens, des Irak und Palästinas, worauf wartet ihr? Die Juden haben vor, eure Frauen zu schänden, eure Kinder umzubringen und euch zu vernichten. Nach der muslimischen Religion ist die Verteidigung eures Lebens eine Pflicht. Tötet die Juden, steckt ihren Besitz in Brand, zerstört ihre Geschäfte. Eure einzige Hoffnung auf Rettung ist die Vernichtung der Juden, ehe sie euch vernichten. Der Sender war zu diesem Zeitpunkt schon seit 3 Jahren aktiv. Von 1939 bis 1945 funkte die rund 80-köpfige Orientredaktion des NS-Auslandssenders aus Zeesen jeden Abend nach Nordafrika, Indien und in die Türkei. Die Propagandaprofis überließen nichts dem Zufall. Sie verpflichteten Sprecher, die des Arabischen, Persischen und Türkischen in allen Dialekten mächtig waren, und garnierten das Programm mit populärer arabischer oder persischer Musik und Unterhaltung nach dem Vorbild des Volksempfängers. Zu Beginn verlasen sie Suren des Korans, dann kamen die Nachrichten. Aus dem Führerhauptquartier, 30. Oktober. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt, in Nordafrika bombardierten deutsche Kampfflugzeuge einen britischen Flugplatz und Hafengebiete im Nildelta. Solche Neuigkeiten hörte man in den von England und Frankreich besetzten Ländern gern. Die Strategie war simpel. Im Weltkrieg sollten die Araber, in den Kolonien von Marokko bis zum Sudan, so billig wie willig für Destabilisierung sorgen und so die Kriegsinteressen der Deutschen unterstützen. Gleichzeitig würden sie das Judenproblem auch dort zu lösen helfen. Setzten die Nazis zu Beginn noch auf Propagandathemen wie die Weltverschwörung der Juden und die Rassentheorie, bekamen sie schnell Rückmeldung des ihnen verbundenen Großmuftis von Jerusalem und SS-Mitglieds Mohammed Amin al-Husseini, dass die Idee einer minderwertigen Rasse in der arabischen Welt nicht verfing. Noch nicht. Also studierten die Redakteure in Zeesen unter Beratung al-Husseinis den Koran und änderten ihre Strategie. Fortan funkte der Sender antijudaistische Suren Mohammeds und versuchte, sie mit der NS-Ideologie in Einklang zu bringen. Man hat dort verbreitet, dass Mohammed gegen die Juden gekämpft hat und dass Hitler dies heute auch tut, erklärt der langjährige Professor für Geschichte an der University of Maryland, Jeffrey Hirth, der sich intensiv mit der Agitation des Radiosenders und dessen Wirkung in der Region beschäftigt hat. Diese neue Herangehensweise war ausgesprochen erfolgreich. Mohammed wurde um 570 in Mekka geboren und er starb 632 in Medina. Der Überlieferung nach hat er seine Eltern früh verloren und ist bei Verwandten aufgewachsen. Mit seinem Onkel unternahm er Handelsreisen nach Syrien, lebte als Kaufmann in Mekka und heiratete seine erste Frau. Sie bekamen eine Tochter, Fatima. Um das Jahr 610, im Alter von etwa 40 Jahren, soll er die erste Offenbarung in einer Höhle des Bergs Hira nahe Mekka empfangen haben, als ihm der Erzengel Gabriel erschien. Im Laufe von über 2 Jahrzehnten wurden aus diesen Offenbarungen 114 in Reimform verfasste Suren, die zusammen den Koran bilden, die heilige Schrift des Islam. Ist der Hass auf Juden in Mohammeds Suren bereits angelegt? Vor allem auf Sure 5, Vers 60 wird hingewiesen, wenn es um diese Frage geht. Sag, soll ich euch von etwas Schlimmerem prophezeien, von Gottes Vergeltung? Von dem, den Gott verflucht hat und auf den er zornig ist. Und aus ihnen hat er Affen und Schweine und Götzendiener gemacht. Die sind schlimmer dran und weiter vom rechten Weg abgeirrt. Für Hamid Abdel Samad ist der Koran ein Buch, das die Entwicklung einer Religionsgemeinschaft und die inneren Konflikte des Propheten Mohammed beschreibt. Da gibt es grandiose Momente, aber auch Verfehlungen, Frustrationen und Ängste. Viele Verse widersprechen einander. Die einen propagieren Mitgefühl, die anderen Hass. Frieden und Gewalt, Vergebung und Rache, all das existiert parallel. Der in Ägypten geborene Islamwissenschaftler kam im Alter von 23 Jahren nach Deutschland. Er war Mitarbeiter der UNESCO, lehrte in Erfurt und war am Institut für jüdische Geschichte und Kultur in München tätig. Abdel Samad war lange Zeit Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. In seinem ersten Buch »Mein Abschied vom Himmel«, das mich schon damals fasziniert hat, beschreibt er eindrücklich, wie er sich als junger Mann in Ägypten der islamistischen Muslimbruderschaft anschloss, von den fanatischen Muslimen aber enttäuscht und missbraucht wurde. In seinem Buch »Der Koran« bezeichnete er die religionsstiftenden Suren zugleich als Botschaft der Liebe und als Botschaft des Hasses. »Ich liebe die spirituellen Passagen, in denen beschrieben wird, dass Gott das Licht der Erde ist. Auch die frühen, kurzen Suren aus Mohammeds Zeit in Mekka sind lyrisch und von großer Sprachgewalt«, sagt Abdel Samad. »In Mekka hatte Mohammed nur einige Dutzend Anhänger. Nach seiner Flucht nach Medina wuchs die Gemeinde. Er wurde vom Warner zum geistigen Führer, zum Staatsoberhaupt, Finanzminister, Gesetzgeber, Richter und Polizisten zugleich.« Viele kennen Hamid Abdel Samad als das Gesicht des arabischen Frühlings, als in Tunesien und Ägypten der Aufstand junger Muslime gegen das 30 Jahre währende Regime von Mohammed Husni Mubarak begann und Hamid live vom Tahrir-Platz für die ARD berichtete. Später drehte er mit Henrik M. Broder die erfolgreiche Fernsehdoku »Deutschland Safari«. Hamid hat sich früh vom Islamismus losgesagt. Er schreibt heute islamkritische Bücher und fordert öffentlich eine zeitgemäße Textkritik des Korans sowie eine Reform des Islam. Nach einem Vortrag in Kairo 2013 wurde er durch radikale Geistliche mit einer Todesfatwa belegt, wie vor ihm der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie. Hamid Abdel Samad musste untertauchen. Ich telefoniere ab und zu mit ihm. Er schreibt regelmäßig für unsere Zeitung Kommentare und Artikel. Das letzte Mal saß ich mit ihm in einem Café in der Nähe des Potsdamer Platzes in Berlin. Ich sah sie nicht, aber sie waren da. Je nach Gefahrenlage leben er und seine Frau mit 5 bis 9 Personenschützern rund um die Uhr. Zu Beginn seiner Offenbarungen am Berg Hira war der Prophet jüdischen Traditionen noch zugewandt. Nach seinem Auszug nach Medina 622 vertrieb er Stämme der Juden und brachte Hunderte von ihnen um. Seine Hoffnung, er könne die Menschen des Buches, Juden und Christen, von seiner Religion überzeugen, war enttäuscht worden. Danach ist seine Haltung eine andere. »Ihr Gläubigen, nehmt euch nicht die Juden und Christen zu Freunden«, heißt es in Sure 5, Vers 51. Juden wurden im Einflussbereich des Islam als feige und erniedrigte Zeitgenossen betrachtet. Auf diese Angriffe gegen die Juden in Medina beziehen sich auch die Worte »Haibar, Haibar, Juden, Mohammeds Armee kehrt zurück«, die der Familie meiner Mutter in Teheran und mir in den Straßen von Berlin entgegenschalten. Juden galten wie die Christen als »Thimis«, als Schutzbefohlene, als Menschen zweiter Klasse. Sie hatten eine Kopfsteuer zu entrichten, deren Auszahlung oft mit öffentlichen Demütigungen wie Schlägen einherging. Nur so konnten sie sich Schutz erkaufen, auf islamischem Gebiet leben und ihre Religion ausüben. In diesem Kontext steht möglicherweise die Schweinesure, die sich zunächst nicht explizit gegen alle Juden richtet, sondern gegen die Sünder unter ihnen. Die darauf folgenden Verse allerdings verdammen die Juden und deren Führer. Und an späteren Stellen wird der Koran eindeutig. Im Schwertvers der Sure 9 heißt es: »Dann tötet die Heiden, wo ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Ab dem Jahr 624 werden die Juden wie Christen zu Ungläubigen erklärt. In Sure 9 sind die Ungläubigen Schmutz, Vers 28. In Vers 29 der Sure 9 ist es bereits Pflicht, gegen sie Krieg zu führen, bis sie sich unterwerfen. Die Sure 9 ist das finale Vermächtnis, das allerletzte Manifest, ein Dokument des Hasses und der Gewalt. Allen Ungläubigen, also Christen und Juden, aber auch Zweiflern unter den Muslimen, wird der Krieg erklärt. Sie sind unreine Heuchler und müssen eliminiert werden, sagt Abdel Samad. Als ich mit dem Freiburger Islamwissenschaftler Abdel Hakim Urgi ein Gespräch zu seinem neuen Buch »Die Juden im Koran«, ein Zerrbild mit fatalen Folgen führe, sagt er, »Der Koran skizziert ein regelrechtes Programm für die Verachtung der Juden, das auf der Auffassung gründet, dass die Juden auf ewig Feinde der Muslime bleiben werden. Er legalisiert den Status der Unterlegenheit der Juden und legitimiert somit ihre Unterwerfung, sogar Vertreibung und Tötung. Ich bin kein Kenner des Islam und des Korans, aber wenn ich diese Passagen lese, dann verstehe ich ihn auch als Laie. Der heutige muslimische Antisemitismus in Deutschland unterscheidet sich jedoch deutlich von den antijudaistischen Botschaften Mohammeds des 7. und 8. Jahrhunderts. Der Judenhass, der in den Moscheen in Berlin-Wedding oder in Köln gepredigt wird, sowie jener, den muslimische Einwanderer aus ihren Heimatländern in unser Land bringen, wurde durch den europäischen Judenhass des 19. Jahrhunderts noch bereichert. Der europäische Antisemitismus speist sich vor allem aus der christlichen Überlieferung, nach der die Juden für den Tod von Gottes Sohn verantwortlich sind. Die schließlich daraus entstandene Idee des rassischen Antisemitismus unterscheidet sich vom religiösen Antijudaismus der Muslime des 8. Jahrhunderts. Beide Komponenten verschmolzen erst während der Weltkriege zum modernen muslimischen Antisemitismus. Der verbindet heute beide historischen Strömungen miteinander. Deutlich wird das zum Beispiel durch ein vermeintliches Mohammed-Zitat, das die palästinensische Terrororganisation Hamas 1988 in Artikel 7 ihrer Gründungskarte einbaute. Die Muslime würden die Juden töten, bis sich der Jude hinter Stein und Baum verbirgt und Stein und Baum dann sagen, »O Muslim, o Diener Gottes, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn.« Dieser Passus enthält wieder das mohammedanische Motiv der Feigheit und Schwäche. Artikel 22 der Charta betont aber auch, die Juden stünden hinter dem Ersten Weltkrieg und hinter dem Zweiten Weltkrieg. Zudem hätten sie die Bildung der Vereinten Nationen angeregt, um damit die Welt zu beherrschen. Dieser Paragraph trägt die antisemitische Handschrift des europäischen Bildes von Juden. Deutschland hat Sondergesetze erlassen. Die Juden leben separiert. Die Araber sind auf dem Wege, die jüdische Bedrohung zu beseitigen. Wie groß auch die Hindernisse sein mögen, wie lange es auch dauern mag, die Araber werden ihr Ziel erreichen, funkte Radio Zesen am 19. Mai 1943 in die muslimische Welt. Der Radiosender hat mit seinem Programm zur Verknüpfung beider Traditionen beigetragen, meint der Historiker Matthias Künzel. Denn erst in den 30er Jahren kam es zu einer flächendeckenden und systematischen Verbreitung des europäischen Antisemitismus im arabischen Raum. Es war also maßgeblich das Werk der deutschen Nationalsozialisten, den Judenhass eigener Prägung in den Nahen Osten zu bringen. Zum einen wollte Hitler einen jüdischen Teilstaat torpedieren, den England ins Spiel gebracht hatte, zum anderen hatte er al-Husseini versprochen, sich bei Gelegenheit auch der Vernichtung der mehr als 700.000 Juden der Region zu widmen. Mohammed Amin al-Husseini gilt in der panarabischen muslimischen Welt nach wie vor als Held. 1921 von Großbritannien im Protektorat eingesetzt, ernannte sich der islamische Nationalist kurzerhand zum Führer der Palästinenser und dirigierte den arabischen Aufstand gegen die Briten, jüdischen Einwohner und Flüchtlinge des Holocaust. Ab 1937 kollaborierte er offen mit den Nationalsozialisten, deren glühender Anhänger er seit ihrer Machtergreifung war. Zwischen 1941 und 1945 lebte er in Deutschland. Er mischte bei der deutschen Judenvernichtung kräftig mit, zeichnete für die Deportation tausender jüdischer Kinder in die Konzentrationslager verantwortlich, traf Hitler, Himmler und Eichmann, erhielt monatlich zwischen 75.000 und 90.000 Reichsmark für seine Propagandatätigkeit und warb für die Wehrmacht Muslime auf dem Balkan an. Als Kriegsverbrecher angeklagt, genoss er nach 1945 politisches Asyl in Ägypten und starb 1974 in Beirut. Er war verwandt mit dem PLO-Führer Yasser Arafat und gilt als einer seiner Lehrer. Al-Husseini war das ideale Werkzeug. Er unterstützte und beriet persönlich den Cesener Sender und hielt selbst Hetzreden gegen Juden in lokalen Radiosendern und exportierte die NS-Propaganda in arabische Länder. 1937 wiederum erschien in mehreren Sprachen das von den Nazis zusammengestellte Pamphlet »Islam, Judentum – Aufruf des Großmufti an die islamische Welt«. In großer Stückzahl im Nahen Osten verbreitet, stellt es die erste schriftliche Verbindung aus antijudaistischen Passagen des Korans und antisemitischen Botschaften europäischer Prägung dar. In ihm beruft sich der Mufti auf Mohammeds Verse und die antijüdischen Motive darin. Der Text beschwört eine Art Erzfeindschaft zwischen Juden und Muslimen und beschreibt Juden zugleich als große Geschäftsleute, Mikroben oder Verursacher der Pest. Juden besäßen, behauptet das Pamphlet, von jeher eine bösartige Natur. Das deckt sich mit antisemitischen Kernaussagen der Nationalsozialisten. Die Schrift schließt: Kämpft für den islamischen Gedanken, kämpft für eure Religion und euer Dasein. Gebt nicht eher Ruhe, bis euer Land von den Juden frei ist. Der Cesener Sender erfreute sich in der arabischen Welt bald großer Beliebtheit. Und selbst Araber, die dem Nazireich distanziert gegenüberstanden, ergötzten sich an dem drastischen Judenhass, schreibt Künzel. Er kommt zu dem Schluss: Mit ihrem theologisch angepassten Antisemitismus veränderte diese Radiopropaganda das Bild vom Juden in der arabischen Welt. Im Jahr 2014 führte die amerikanische Anti-Defamation League eine aufschlussreiche Erhebung über die Langzeitfolgen des Senders durch. Sie befragte Muslime im Nahen Osten und Nordafrika, wo der Sender damals empfangen werden konnte, und in Asien, wohin Cesen nicht funkte. Das Ergebnis war verblüffend. 75% der Befragten im Nahen Osten stimmten antisemitischen Aussagen zu, gegenüber nur 37% in Asien. Der Satz »Juden sind für die meisten Kriege der Welt verantwortlich« ist laut dieser Studie für 65% der Araber möglicherweise wahr und nur für 20% der Befragten in Asien. Cesens lange Wirkung ist rasch erzählt. In der Massenbewegung der 1928 in Ägypten gegründeten Muslimbruderschaft wirkte das nationalsozialistische Gedankengut besonders nach. Sie war für ihre Pogrome gegen Juden von den Nazis auch finanziell unterstützt worden. Ab den 50er Jahren kursierte die Hetzschrift »Unser Kampf gegen die Juden« des Muslimbruders Said Qutb. Sie verbindet antijudaistische Koranstellen mit der judenfeindlichen Verschwörungstheorie der Protokolle der Weisen von Zion. Juden waren darin nicht mehr die Opfer, sondern die Herrscher der Welt. Qutb setzte auf die Unmöglichkeit einer Koexistenz von Islam und Judentum. Die Juden würden erst mit der Zerstörung des Islam zufrieden sein. Hitler wird in seiner Streitschrift als ein von Allah gesandter Führer gepriesen, der die Juden mit dem Holocaust bestraft habe. Nach der Niederlage der Araber im Sechstagekrieg 1967 verbreitete das saudische Königshaus das Pamphlet großflächig in der arabischen Welt. Im Iran berief sich Ayatollah Khomeini auf Qutbs Schrift und erklärte die Zerstörung Israels zu einem seiner wichtigsten Ziele. Wenige Jahre später gründete sich die Hamas. Nirgendwo in der Welt ist der Hass auf Juden so stark verbreitet wie in muslimisch geprägten Gesellschaften. Kein Wunder, dass Hitlers Mein Kampf und die Protokolle der Weisen von Zion seit Jahrzehnten Dauerbestseller in der islamischen Welt sind. Kein Wunder, dass Geschäfte in Gaza den Namen Hitler tragen. Über das Internet und Satellitenfernsehen gelangt dieser Hass in die ganze Welt und auch nach Deutschland. Folgt man der These von Jeffrey Herf, haben die Deutschen den muslimischen Antisemitismus in dieser Form überhaupt erst erschaffen. Und er kehrt nun über Einwanderer und Migranten aus vielen arabischen und muslimischen Staaten zu uns zurück. In ihm verbindet sich das antijudaistische Element des Korans mit dem rassistisch-mörderischen des Nationalsozialismus. Diesen muslimischen Judenhass bekommen wir täglich in den Straßen von Berlin, München oder Frankfurt zu spüren. 2021 wurden 2738 antisemitische Vorfälle registriert. Das sind mehr als 6 jeden Tag. Noch erschreckender, etliche Studien lassen den Schluss zu, dass nur die allerwenigsten Vorfälle zur Anzeige gebracht werden und die Dunkelziffer mindestens 80% höher liegt. Mit dramatischen Folgen.